Wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin bei superlevel.de. Ich bin der Manu und bei mir zu Gast der Memo. Guten Morgen.
Guten Morgen, liebe Menschen.
Liebe Menschen, bist du etwa auch so ein Nicht-Mensch wie der Herr Kaschke?
Auch so ein Mensch. Nee, ich bin der Mensch von uns beiden.
Du warst zwar schon mal da, ist aber schon eine ganze Weile, so lange ist es gar nicht her. Da haben wir über die Guild-Spiele gesprochen. Sag doch trotzdem noch mal ein paar Sätze über dich.
Genau, ich bin Memo. Einige kennen mich als Memo bei Zelluleute und das mache ich in meiner Freizeit. Und beruflich bin ich Redakteur bei Pixelmacher und Jo. Und ich habe eine Freundin.
Die ist ganz lieb. War das jetzt als Ausgleich dafür, dass jetzt die Leute denken, du wärst sonst mit Herr Kaschke zusammen?
Nee, das ist wegen der, weißt du, weiblichen Fanpost und so.
Ach so.
Ja, damit das gleich aus der Welt geschafft ist.
Bei deiner betörenden Stimme und so. Gut, wir reden aber über eine männliche Partnerschaft heute, in der Frauen leider wie immer nur eine Nebenrolle spielen. Die Rede ist von Mario und Luigi, der Spin-off-Serie von Nintendo für die Handhelds, in der es gar nicht so sehr plattformig unterwegs, wie komme ich aus dem Satz raus? In dem es gar nicht so plattformig zugeht, so vielleicht.
Sondern rollenspielig.
Sondern eher rollenspielig, genau. Mario und Luigi, das erste hieß, glaube ich, Superstar Saga oder sowas, gell?
Genau, für den Game Boy Advance damals.
Genau. Und danach kamen noch weitere Teile, immer mit dem Namen Mario und Luigi's. Ich bin eingestiegen in die Serie mit Partners in Crime. Mhm. Und dann kam irgendwas mit dem Inside Bowser und jetzt der neueste Titel Dream Team.
Für den 3DS.
Genau, der erste von dieser Serie für den 3DS. Würdest du dem geneigten Hörer kurz erzählen, was diese Mario und Luigi Serie ausmacht?
Du meinst, ich soll die Wikipedia-Keule rausholen? Das mache ich gern.
Du bist doch die wandelnde Wikipedia.
Ja, aber es ist ganz interessant, wie diese Reihe zustande kam. Vor etwa, also in den 90ern, so vor etwa 20 Jährchen, war das Super Nintendo die Konsole für japanische Rollenspiele. Das für viele wird das heute undenkbar wirken, aber es war tatsächlich mal so, Square und Enix waren so ein bisschen die Flagships dieses ganzen Genres und haben diverse Titel rausgebracht, die heute noch als Klassiker gelten. Chrono Trigger, Final Fantasy, Dragon Quest und. Und Nintendo hat sich irgendwann überlegt, hey, wieso machen wir nicht ein Rollenspiel im selben Stil, aber mit unseren Figuren, mit Mario, Luigi, Bowser, Peach und was man da eben so alles mitbringt. Und hat Square Enix, beziehungsweise Square damals beauftragt, in Zusammenarbeit mit Nintendo ein Rollenspiel auf Basis von diesem Nintendo-Franchise zu entwickeln. Und das hieß dann Mario RPG, glaube ich, Legend of Seven Stars. Mhm. Und war ein so großer Erfolg, dass die Reihe dann später fortgeführt wurde, eben als dieses Mario und Luigi-Ding. Und das Interessante ist, Mario und Luigi wird gar nicht entwickelt von Nintendo, sondern von einer Firma, die heißt Alpha Dream. Die wurde gegründet von Chihiro Fujioka, der damals einer der leitenden Directors bei Square war, der eben die Firma verlassen hat, eine eigene Company aufgemacht hat, die heißt Alpha Dream Corporation, um diese Reihe dann eben fortzuführen. Das war die Wikipedia-Keule.
Und vielleicht Memopedia.
Und die meisten werden sich wahrscheinlich denken können, was dieses Franchise eben ausmacht, ist, dass du auf der einen Seite diese ganzen bekannten, knuddeligen Charaktere hast, Mario und Luigi, Bowser Peach, die ich eben schon erwähnt hatte, aber in einem Rollenspiel-Setting und mit Rollenspiel-Gameplay.
Und das ist nie untertrieben. Also man muss sich das wirklich, wenn man die Serie nicht gespielt hat, Mario und Luigi haben wirklich Stats, also Geschwindigkeit und Kraft und Hitpoints, wie man es ganz von früher eben kennt, aber eben mit diesen sehr deutlichen Augenzwinkern. Zum Beispiel haben die Schnurrbärte der beiden einen eigenen Statwert, was ja mein absoluter Lieblings-Statwert aller Spiele überhaupt ist.
Ja. Ja, genau, das ist ja der Statwert für Glück. Genau. Eigentlich. Ja. Und sie haben den Schnurrbart. Und ich glaube, im Dialog wird halt eben auch referiert, dass es auf die Länge ankommt, des Schnurrbarts.
Ja, unbedingt.
Dass sich demnach dann das Glück richtet. Wenn es in der Realität so wäre, würde ich einen Schnurrbart tragen. Wieder.
Ja, aber Männer mit Bart sind schon deutlich im Vorteil.
Kann man das denn heute ironiefrei überhaupt noch tragen, ohne dass die Leute denken, du wärst ein verdammter Hipster?
Nee, also Schnurrbart geht halt leider gar nicht. Aber Vollbart ist richtig hip zurzeit, ja. Also es gibt ja kaum Indie-Entwickler, die keine Bärte tragen momentan. Ja. Aber Schnurrbärte, ich warte seit Jahren eigentlich darauf, dass der Schnurrbart mal wieder so richtig hip wird. Ich hatte ja so ein bisschen drauf gehofft mit My Name is Earl, dass da ein Revival kommen wird, aber es hat nicht so richtig funktioniert. Es gibt ja Menschen, die können ironiefrei Schnurrbart tragen, weil sie halt in so einer bestimmten Comedy-Rolle drinstecken, wie eben zum Beispiel Nick Offerman.
Ja, oder weil sie aus der Türkei sind. Darf man sowas sagen im Podcast? Darf man solche Witzchen machen?
Ja, aber die, aber also Türken ja, können doch bitte. Wirklich, nein, aber ganz ehrlich, also türkische erwachsene Männer können doch Schnurrbart tragen, ohne lächerlich auszusehen.
Ja, eben. Ne? Ja. Das geht.
Italiener auch.
Ja, aber ich glaube, ein Vollbart bei den Indie-Game-Leuten, ich weiß nicht, ich glaube, dieser Vollbart soll so ein bisschen älter machen. Ich habe mal eine Zeit lang so einen kleinen Vollbart getragen, aber der sollte kaschieren, dass sein Mund so klein ist.
Mhm. Also ich trage ehrlich gesagt Vollbart aus bisschen Faulheit und weil ich es kann. Ja, weil nicht alle haben halt diesen Bartwuchs, diesen dichten. Aber gut, wir schweifen ab.
Wir schweifen ab, genau. Aber was du sagst, es ist das Tolle ist natürlich die Übersetzungsarbeit, so nenne ich es mal. Wie übersetzen wir alle unsere Figuren und alles, was dieses Nintendo Mario und Luigi Universum umgibt, in eine Rollenspielsprache? Und, und das kriegt das Spiel auf, das Wort ist ein bisschen verbraucht, aber es passt hier wirklich auf sehr, sehr charmante Art und Weise hin.
Definitiv. Und vor allem eben ohne diese Herkunft als Plattformer völlig zu ignorieren und zu vergessen.
Nee, im Gegenteil.
Also es gibt ja zum Beispiel auch dieses ganz wunderbare Sonic RPG, was BioWare geschrieben hat, was mir sehr gut gefällt. Da ist aber nicht mehr viel von der ursprünglichen Geschwindigkeit von Sonic drin, was Sonic halt auszeichnet eigentlich. Ist trotzdem ein gutes Spiel, aber hier bei Mario sind die Kämpfe zum Beispiel nur so halbrundenbasiert. Also dieses klassische wähle deine Angriffstaktik aus und dann wird der Move ausgeführt, wird hier noch ergänzt mit einem sehr passenden Reaktionsboni, nenne ich es jetzt mal. Also du wählst aus, ob du zum Beispiel auf den Gegner drauf hüpfst oder mit dem Hammer schlägst, also so diese typischen Mario-Waffen oder auch so einen Schildkrötenpanzer benutzt, also alles, was man aus den Jump'n'Runs kennt. Und nach dem Auswählen hast du quasi noch die Möglichkeit, den Grundschaden, den diese Attacke macht, zu verstärken, indem du im richtigen Moment noch einen Action-Knopf drückst. Und das ist eigentlich die perfekte Mischung aus diesen beiden Spielprinzipen.
Prinzipien, super,
passt einfach perfekt.
Ich glaube, das ist auch der Grund, warum die Kämpfe selbst nach 40 Stunden nicht langweilig werden. Genau, du hast keine Möglichkeit, dich einfach nur mit A durchzudrücken, wie bei Final Fantasy, wo du irgendwann einen gottgleichen Status hast und im Grunde mit, du kannst nebenbei ein Buch lesen und deinen Charakter dann von 95 auf 94 hochleveln, indem du einfach immer wieder auf einen Button drückst. Das geht nicht, sondern du hast, ja, wie du sagst, du hast sozusagen eine super Mischung aus den Jump'n'Run-Elementen, die man aus den klassischen Mario-Spielen kennt, und eine Mechanik aus Rollenspielen. Das ist super. Das Geilste sind eigentlich die Spezialattacken. Ja. Ich finde die Spezialattacken, da geht das Spiel wirklich auf. Weil in den alten Teilen war es so, nehmen wir mal zum Beispiel diese grüner Panzer-Spezialattacke. In den alten Teilen war es so, dann hatte eben ein Charakter einen Panzer gezogen und dann wurde der hin und her gekickt und auf dem Weg zwischen den Brüdern hat er einen Gegner getroffen und wurde immer schneller. Das heißt, du musstest deinen Rhythmus eigentlich diesem Panzer anpassen. Mhm. Und jetzt in diesem neuen Teil auf dem 3DS wechselt der Screen in so eine Art 3D-Perspektive. Das heißt, der Gegner, du schaust in die Ebene rein, ähnlich wie bei Space Harrier. Der Gegner ist hinten im Hintergrund und der Panzer wird dann quasi immer nach hinten gekickt, trifft den Gegner, fliegt wieder nach vorne, wird wieder nach hinten gekickt, fliegt nach vorne. Und das ist super. Das macht wirklich Spaß. Und alle Attacken haben ein ähnliches, eigentlich Minispiel-Element, das ich aber sogar nach 40 Stunden nicht zu verbrauchen weiß.
Ja, und auch im dritten Teil eben nicht. Und aufgehübscht wird das Ganze ja noch durch die wirklich kreative Arbeit des Teams, dass sie die Welt, in der man da landet mit Mario und Luigi, jedes Mal in einem komplett neuen, wahnsinnigen, charmanten, wie du es vorhin schon gesagt hast, Setting unterbringt. Also in Partners in Time zum Beispiel war es sehr putzig, da hatte man ja diese zwei Screens und dann hatte man eben Zeitreise bedingt auch die jungen Mario und Luigis als Babys. Ja. Da haben sich sehr schöne Situationen entwickelt. Bei Bowser's Inside Story war die Grundidee zumindest auch sehr cool. Da war ein Großteil des Spiels hat stattgefunden in Bowsers Körper, was auch sehr lustig war, weil man dann durch Arterien gelaufen ist und ihm quasi von innen heraus Schmerzen verursachen musste. Dann konnte man außen wieder Sachen machen. Also das war eigentlich auch von der Grundidee ganz, ganz cool, auch wenn es ein paar Schwächen hatte. Und bei Dream Team geht es so ein bisschen in die Richtung wie bei Bowser. Da ist es ja das Jahr des Luigis. ausgerufen von Nintendo.
Ach ja, stimmt, ja.
Und deswegen ist Luigi eigentlich der Hauptcharakter in diesem Spiel und der versetzt sich immer in Träume. Also man von der Grundstory rettet man so eine so ein komisches Völkchen, die so aussehen, also die heißen auch schon Pillow mit O, die so eine Traumwelt. Und Luigi hat die Fähigkeit, weil er sehr schnell und sehr tief schlafen kann, sich auf diese Steinkissen zu legen. Und dann kann Mario in diese Träume, die da magisch sich materialisieren, kann er da reinhüpfen. Und innerhalb dieser Träume, Mario ist dann der normale Mario. Und Luigi ist ja in seiner eigenen Traumwelt. Und deswegen gibt's so coole Ideen, wie das halt zum Beispiel Luigi 20 Mal nebeneinander auftaucht. Oder Luigi sich in ein riesen Wollknäuel aus Hunderten von Luigis verwandeln kann und lauter solche Geschichten.
Ja, man kann, das Coole ist, da geht auch die Kombination mit dem unteren Screen auf, weil man kann, wie du sagst, Luigi mit unterschiedlichen Objekten verbinden in dieser Traumwelt. Und da dient der untere Screen, wo man den schlafenden Luigi sieht, als so eine Art Controller-Hub. Ein Beispiel, es gibt diesen Baum, der schon ein bisschen wie Luigi aussieht. Und wenn du den Baum mit Luigi verbindest, dann kannst du auf dem unteren Screen beim schlafenden Luigi zum Beispiel den Schnurrbart lang ziehen. Ja? Und der Baum in der Traumwelt streckt dann quasi seine Äste und Blätter aus und kann Mario schnappen, um ihn weit über den Screen fliegen zu lassen. Oder es gibt eine Sache, ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast, du kannst Luigi mit einer Art Uhr verbinden und du hast dann auf dem unteren Screen eine Forward-Taste, das ist der rechte Schnurrbart, du hast eine Stopp-Taste, also eine normale Geschwindigkeit-Taste, das ist die Nase und der linke Schnurrbart, der verlangsamt quasi den Film. Ja. Und dann musst du die Zeit manipulieren in der Traumwelt, um gewisse Bedingungen zu erfüllen, um weiterzukriegen. Das ist super, super gelöst und macht auch wirklich
ganz
Spaß.
Süß, ganz süß auch, man juckt Luigi, den schlafenden Luigi mit dem Stylus-Stift an der Nase und dann fängt er an zu niesen und dadurch verschieben sich im Traum oben Blöcke in den Vordergrund.
Ja.
Also ganz
putzig. Denkst du dir auch manchmal, wenn du dich erfreust an sowas, denkst du dir dann manchmal, eigentlich bin ich zu alt dafür und ich möchte auch nicht gesehen werden, jetzt, wie ich lächle, weil der Luigi jetzt niest, weil ich seine Nase gekitzelt habe.
Nee, ich bin da völlig Herr meiner Männlichkeit.
Ja, der Schmerz.
Um ein Friends-Zitat zu bemühen.
Hast du schon die Riesenkämpfe gesehen?
Ja, es gibt halt so Zwischenbosse, oder was meinst du?
Genau, diese Zwischenbosse, wo du den kompletten DS skippen musst.
Nee, also ich habe jetzt...
Ah, das hast du noch gar nicht gesehen. Ah, nee, das ist super.
Also Disclaimer, wir haben es beide noch nicht ganz durchgespielt. Du bist, glaube ich, ziemlich am Ende.
Ich stehe vor dem Boss.
Ich habe jetzt den ersten Bowser-Kampf. Also ich weiß nicht, wie viel es da gibt oder so, aber bin etwas weiter als der erste Bowser-Kampf. Falls ihr jetzt selber gespielt habt, könnt ihr das einschätzen. Ich weiß nicht, wie viel vom Spiel das ist. Aber erzähl mal.
Es gibt früher oder später im Spiel, ich glaube nach so etwa 7-8 Stunden, schätze ich mal, kommt eine Szene, wo du plötzlich mit einem riesigen Traumboss konfrontiert wirst. Und daraufhin zuckt Luigi zusammen, zieht in der Realwelt, also auf dem unteren Screen, seine Mütze runter, damit er da irgendwie nichts mitbekommt von dem bösen Traum. Und dann musst du die Mütze gedrückt halten und Luigi wächst darauf auf die Größe von diesem Boss zusammen. Parallel dazu muss der 3DS geskippt werden, also so, dass du im Grunde zwei längliche Screens nebeneinander hast. Also wie ein Buch, was aber einen großen Screen ergibt und muss dann in einem komplett neuer Gameplay-Mechanik musst du dann diesen Boss zu Brei hauen. Und die sind aber wirklich, wirklich groß inszeniert. Also das hat echt was, es hat mich so, ich habe jetzt gerade, wo Pacific Rim im Kino läuft, so in etwa muss man es sich vorstellen, tatsächlich. Also es sind zwei Giganten, du hast dann auch zum Beispiel eine komplette Stadt um dich herum, kannst den Gegner in andere Gebäude mit dem Hammer stoßen und das macht wirklich Spaß. Das hat echt so einen gewissen Schauwert, den ich gerade in diesem Spiel nicht erwartet hätte.
Ja, überhaupt, also Ideen gibt's wahnsinnig viele. Es sind aber auch Sachen dabei, die so ein bisschen die sich so ein bisschen ziehen und ein bisschen zäh. Also was ich mir wünsche generell von Nintendo, ich spiele wirklich viele Nintendo-Sachen und ich mag die ja auch, aber ich hätte gerne eine generelle Option in Nintendo-Spielen, am Anfang vom Spiel, wo ich gefragt werde, hast du schon mal ein Nintendo-Spiel gespielt?
Nee, haben Sie Alzheimer? Das, genau. Das sollte echt der Button sein. Ich habe nach 30 Stunden gab es eine Situation, da habe ich mir vorgestellt, wie in dieser Entwicklungsabteilung von Alpha Dream, das Spiel ist fast fertig und dann kommt ein Entwickler auf die Idee und fragt, was ist, wenn jemand von unseren Spielern Alzheimer hat? Mhm. Was machen wir da? Und alle nicken und sagen, ja, stimmt, ja, vielleicht sollten wir dem Spieler nach 30 Stunden nochmal Dinge erklären, die er seit 30 Stunden alle 5 Minuten macht, nur für den Fall, dass er es vergessen haben könnte. Ja. Und das nervt, wirklich. Das ist so nervig. Es wird alles breit getreten, jede Mechanik wird hier das ganze Spiel über nochmal durchexerziert. Es gibt so ein Viech wie Navi, diese goldene Kugel, die immer wieder auftaucht, um dir Dinge zu erklären. Und es gibt diesen Kissenprinz, der dir auch immer wieder Dinge erklärt. Du hast quasi 2 Navis in dem Spiel, die sich abwechseln. Und es ist einfach zu viel. Und es schmälert dir auch den Spaß, weil du das Gefühl hast, hey, Nintendo denkt, ich wäre ein Idiot.
Ja. Also wirklich, ich hätte wirklich ganz ernst gemeint, diese Option, wo ich gefragt werde, hast du schon mal ein Spiel dieser Serie gespielt? Ja. Also beim letzten Zelda hätte ich es mir gerne gewünscht, bei Mario hätte ich es mir gewünscht, bei Super Mario Bros., also einfach so, um so diese grundlegenden Tutorials zu skippen. Und hier bei Mario und Luigi, man weiß einfach, wie diese Kämpfe funktionieren und dass ich im richtigen Moment A drücken muss, wenn man diese Serie kennt. Ja. Und selbst, manchmal gibt's ja so eine Option, dass dir gesagt wird, soll ich dir das erklären? Und dann sagst du nein. Nee. Und dann kommen trotzdem 2 Textboxen danach, wo er dich sagt, also gut, aber dass du es nicht vergisst, gell? Du kannst hier immer herkommen und das kaufen.
Bist du dir wirklich sicher? Und der Pfeil, ja, von den beiden möglichen Antworten ist auf dem Nein. Das heißt, du musst dann nochmal wechseln. Und wenn man sich irgendwie durchhämmert durch das Spiel, landest du immer wieder auf diesen Buttons, dass es nochmal erklärt wird. Das Wahnsinn, ist furchtbar. Echt. Das haben sie wirklich gut drauf. Aber was ich auch ein bisschen problematisch finde bei dem Spiel, sind die Dialoge. Mhm. Weil sie sind, Dream Team ist mit Abstand der Teil mit den längsten Dialogen. Sie hören und hören nicht auf und sie sind auch teilweise echt nicht witzig, muss man sagen. Also Inside Story hatte da auf jeden Fall die bedeutend geschliffenere Übersetzung. Es kann ja auch sein, im Zweifel für den Angeklagten, dass es im Original, im japanischen Original besonders jetzt bedeutend satirischer ist oder schnippischer oder mehr Anspielung auf die japanische Popkultur hat. Aber im Deutschen, es greift halt echt diesen Kinderspirit ein bisschen zu stark auf.
Ja, es ist halt auch das Setting. Also diese Geschichte Inside von Bowser zu sein, die fand ich insgesamt ganz cool, weil es halt sich selbst so auch auf die Schippe nimmt. Ja.
Ja.
Partners in Time war halt einfach putzig, da weiß ich nicht mehr so genau, wie die Dialoge waren, aber das Pillow-Volk finde ich eigentlich relativ langweilig. Ja. Also das Spiel lebt von diesen Ideen, die die Spielmechanik betreffen, aber die Story drumherum ist halt echt 0815.
Ja, ist voll der Trash.
Ziemlich, ja. Aber es ist auch so, man merkt auch, dem Schreiber oder den Schreibern an, dass sie auch wissen, also sie nehmen sich manchmal schon auch selbst auf die Schippe. Also es gibt ja zum Beispiel diesen französischen Blockhead, der ja sich selber auch immer wieder, also dieses Charaktermodell taucht ja an jeder Stelle auf und jedes Mal kommt so, kenne ich dich nicht irgendwo her und nö, ich habe dich noch nie gesehen.
Genau,
ist ja schon irgendwie auch lustig so, aber es ist halt einfach ein bisschen alles zu lang, es könnte ein bisschen pointierter sein, ja, und man kann halt auch nicht skippen. Und diese Story an sich ist halt, also ich kann es einfach auch echt nicht mehr sehen, dass Peach irgendwie entführt wird. Dieser Story-Part ist zwar dann relativ schnell vorbei und dann hat man das Gefühl, es geht Spiel erst richtig los, aber es wird ja auch nicht mal mehr persifliert, dass irgendwie Peach entführt wird. An einer Stelle gibt's so ein Ding, dass Bowser sich aufregt, dass jemand anders Peach entführt hat, aber das gab's in Mario-Spielen jetzt irgendwie auch schon 3-4 Mal, diesen Gag.
Ja. Ich meine, dann sollten sie, ja, ich meine, weglassen können sie die Story natürlich bei einem Rollenspiel auch nicht, aber dass sie sich so echt auf sowas reduzieren und beschränken, das ist schon echt schade.
Ja.
Das ist wirklich schade. Wie hat denn auf dich auf den ersten Blick die Grafik gewirkt?
Genau, die hat sich ja deutlich, jetzt auf dem 3DS hat es auch ein bisschen länger gedauert, haben sie gesagt, weil sie es unterschätzt haben, was diese handgezeichnete Pixel-Geschichte mit Sprites, 3D-Figuren ausmacht. Ich finde es sehr hübsch. Ich mag das sehr gerne. Also es ist alles handgepixelt und trotzdem aber in diese handgepixelten Charaktere haben den 2D-Look, aber trotzdem wirkt's plastisch. Ich weiß nicht, wie man es anders beschreiben soll.
Also es ist einfach, sie haben hier sehr viele Animationsphasen.
Genau, ja. Also sie können sich drehen in alle Richtungen und sie haben dann auch so detailgenau beschrieben, dass es halt alles gedoppelt werden musste, weil das L von Luigis Mütze zum Beispiel nicht gespiegelt werden kann. Ja? Also von daher mussten sie ihn quasi die kompletten 360 Grad pixeln. Ja? Also auf solche Details, und das merkt man dem Spiel auch an, diese Liebe zum Detail, was die Animationen und die Figuren angeht. Ja.
Sie sind halt recht expressiv für so ein Mario-Spiel. Also die Gesichter, die sie reißen können, das geht alles in so eine Slapstick-Richtung, aber es wirkt halt echt sehr, sehr niedlich. Und mein Lieblingsmoment im Spiel ist, wenn man wenn man in die Traumwelt wechselt, ja, dann begegnet Mario dem Traum Luigi und dann unterhalten sie sich so zwei, drei Sätze auf Italienisch. Und das ist süß. Das ist wirklich niedlich gemacht.
Das ist echt super. Aber ich warte endlich mal auf den Moment, dass Nintendo anfängt mit Sprachausgabe. Also Pikmin 3 hat darunter jetzt auch schon gelitten, fand ich, dass diese Babysprache irgendwie in den Nintendo-Spielen existiert, diese Fantasiesprache. Mhm. Spätestens beim nächsten Zelda will ich gern mal einfach Stimmen hören.
Ich glaube, Synchronsprecher. Ich glaube, die sind da so urjapanisch verbohrt und halten so fest an ihrer Philosophie, da wird nichts mehr.
Also bei Ni no Kuni hat es mich ja schon extrem genervt, dass nur so ein Teil gesprochen ist. Mhm. Ich bin da jetzt halt auch ein bisschen pingelig vielleicht, ich weiß es nicht. Aber es würde den Spielen auch einfach gut tun, wenn das komplett gesprochen wäre.
Und sie haben ja, Mario hat ja eine Stimme. Sie haben ja einen Typ, der das alles synchronisiert. Da kann das ja auch ruhig in dem Spirit belassen. Ist doch kein Problem.
Ja.
Naja, aber was würdest du sagen, empfehlenswert?
Wenn man diese Art von Rollenspiel, also wenn man Mario und Luigi das Grundkonzept mag von dieser Serie, ich mag die Spielmechanik sehr gerne.
Ja,
die Story ist, nehme ich halt so mit, die interessiert mich jetzt nicht groß. Also es ist kein Rollenspiel, was ich spiele, weil ich die Story sehen will, sondern weil ich die Mechanik mag und weil mich interessiert, welche kreativen Einfälle sie sich für diese Mechanik noch einmal einfallen lassen.
Ja.
Und das Setting mit diesem Dream Team finde ich klasse. Also diesen Luigi mag ich eh am liebsten eigentlich.
Ja.
Bin großer Luigi-Fan und von daher genieße ich das sehr, dass er da so im Mittelpunkt steht und diese kreativen Einfälle, dass da 100-mal Luigi vorkommt und als Neon Luigi durch den Raum schwebt, das habe ich sehr genossen.
Ja. Aber es ist wirklich wie viele andere Nintendo-Spiele. Es gibt Dinge, die gehen einfach nicht und wirken merkwürdig anachronistisch in unserer Zeit, aber das Spielen an sich, das macht wirklich Spaß.
Ja, unbedingt. Genau, Yo. 3DS nutzt diese Fähigkeiten eben auch ganz gut. Also der Touchscreen wird eingesetzt und ich mag das 3D auch ganz gerne. Also ich bin ja immerhin jetzt doch über ein Jahr ein bisschen länger ist der 3DS jetzt schon her, gell? Fast zwei?
Ist schon zweieinhalb
etwa, oder? Und mich fasziniert dieser 3D-Effekt immer noch. Also ich mag das sehr gerne angucken.
Ich gucke immer kurz rein und dann drehst du es wieder aus.
Ich verstehe es nicht, warum das alle sagen. Alle meine Gäste sagen, sie drehen diesen 3DS-Effekt runter. Ich verstehe es nicht.
Mich verwirrt das total. Ich komme damit irgendwie nicht klar. Also es geht, wenn ich jetzt jeden Tag irgendwie in 3D spielen würde, wäre es okay, aber wenn man sich das einmal abgewöhnt hat, dann lässt man es auch weg. Das Coole, das können wir vielleicht noch kurz dazu sagen, weil wir gerade bei diesem Spiel sind. Die Entwickler von Dream Team sind sich dessen bewusst und es gibt Sequenzen, wo man den 3DS neigen muss. Mhm. Und dann hat man quasi zu Beginn der Sequenz hat man die Möglichkeit, den 3D-Effekt auszuschalten.
Sogar per Software.
Für die Länge der Sequenz. Per Software. Und das finde ich super. Das sollte eigentlich jedes Spiel haben.
Was
jedes Spiel,
das irgendwie ist,
mit Bewegungssteuerung macht, sollte die Möglichkeit bieten, den 3D-Effekt für diese Sequenzen auszuschalten. Ja,
aber dafür haben sie doch den Schieberegler extern gehalten.
Um genau das zu steuern. Ja, aber es ist eine Sache von Komfort, oder? Ich meine, wenn du den Sweet Spot hast, wenn du darauf achten musst und ihn dann wiederzufinden auf die Stelle, ist doch gut.
Ich weiß nicht, vielleicht stehen meine Augen irgendwie günstig. Ich habe mit dem 3D, also ich kann auch in den Neigungsbewegungen, wenn Luigi da als Riesenball durch die Gegend rollt, verliere ich den trotzdem nicht.
Ohne Scheiße, du musst eine unglaubliche Körperdisziplin haben. Warst du beim Bund? Hattest du da so Aufgaben, wo du irgendwie ein Wasserglas auf den Kopf halten musstest, ein Wochenende lang und dich nicht bewegen?
Ja, ich verdiene ja mein Geld als Drone-Pilot. Vielleicht liegt es. Weißt du, ich sitz hier, podcaste und nebenher fliege ich immer irgendwelche Drohnenangriffe.
Nebenbei werden Kinder erschossen.
Ja. Nee, keine Ahnung. Aber ich habe auch gemerkt, ich habe bei einem Freund neulich den 3DS XL ausprobiert, da verliert man den Sweet Spot viel leichter. Also vielleicht liegt es einfach daran, dass ich auch noch den alten 3DS habe.
Mhm.
Keine Ahnung.
Den kleinen.
Körperbeherrschung.
Na gut.
Schönes Spiel.
Ja.
Und ich hoffe, dass wir da noch mehr von dieser Serie kriegen.
Kriegst du auf jeden Fall. Es ist Nintendo.
Stimmt. Das braucht man sich nicht wünschen, Fortsetzungen.
Nach dem jetzt vierten Teil müssen wir uns, oder nee, der jetzt doch, der jetzt hier vierte Teil, da müssen wir uns keine Sorgen machen, ob da noch irgendwie was kommt. Ja.
Das befürchte ich auch. Gut, dann danke ich dir für den Besuch. Grüße an die Redaktion. Ja, gern
geschehen. Mach ich.
Und ihr fangt zur Gamescom wahrscheinlich wieder an, oder?
Genau, dann geht's wieder los.
Juhu.
Ja. Alles klar.
Tschüss.
Bis dann. Bye-bye.